In meiner Zeit als junger Erwachsener, als Jugendlicher, war folgendes einer meiner Lieblingsfilme, nämlich Braveheart. Jetzt muss ich mal in die Runde fragen. Kennt der Film noch jemand? Ah, gut, ja. Und wer hätte den auch gern gehabt? Ja, gut, hat schon ein paar. Wir haben eben noch nicht so über das Thema Film geredet miteinander an dieser Stelle. Schon mal so das erste Mal. Genau. Das ist ein Film aus dem Jahr 1995, also uralt. Also ich bin auch nicht mehr der Jüngste, merke ich langsam. Und es geht ja um die Geschichte von dem Freiheitskämpfer William Wallace, der sich für die Freiheit von Schottland gegen die Engländer eingesetzt hat, dafür gekämpft hat, am Ende auch gestorben ist. Und für mich hat der Film, ich habe den x-mal geschaut, hat immer in mir so etwas geweckt, so eine Sehnsucht, dass ich für etwas Bedeutungsvolles leben und kämpfen. Und an einer Stelle gibt es die Szene, wo der Wallace vor den Soldaten steht und sagt, hey, wenn ihr am Schluss von eurem Leben dann am Sterben seid und euch überlegt, hey, für was habe ich eigentlich gelebt? Dann kommt es dann darauf an, oder? Ob ihr wirklich für etwas gekämpft habt, euer Leben für etwas eingesetzt habt oder euch einfach passiv so ein bisschen zurückgezogen habt und so ein bisschen die ruhige Kugel geschoben habt. Und immer wenn ich das schaue, ist der Wunsch in mir aufgekommen, dass ich eigentlich für etwas Bedeutungsvolles leben will. Im Film kommt auch noch eine sehr hübsche Frau vor, das habe ich mir natürlich auch gewünscht, eine mutige, hübsche Frau an meiner Seite. Und der Film ist ja entspricht nicht ganz den historischen Tatsachen. Und, sind wir ehrlich, ich will eigentlich nicht einen Märtyrertod sterben am Schluss. Und trotzdem hat der Film in mir immer so etwas geweckt. So eine Sehnsucht. Vielleicht auch etwas, wo in uns Männern noch etwas stärker drin ist. Aber ich glaube auch, kann Frauen ansprechen. Als junger Mann habe ich den Wunsch auch in mir gespürt, so für etwas Bedeutungsvolles leben, weil ich so den Eindruck hatte, das, was ich um mich herum sehe, an christlichem Glauben, ja, hat bei mich immer recht so im abgesicherten Modus gewirkt, so ein bisschen, eher ein bisschen zähmt, ein bisschen passiv. Und ich hatte so den Eindruck, in den Kirchen oder dort, wo ich unterwegs war, ist es oft beim Glauben so um Gefühl gegangen und es ist so um mein Wohlbefinden gegangen, um meine kleine Welt, in der ich lebe. Und da hat mir irgendwie so das Größere gefällt, der größere Blick. Ich habe Gott vor allem so kennengelernt am Anfang als der Gott, der sich kümmert um uns, mehr so ein bisschen der therapeutisch seelsorgerliche Gott. Und das ist mega wichtig. Aber mir hat so ein bisschen das Bild von dem kämpferischen Gott hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich war ja noch jung und ich wollte eigentlich etwas bewegen für Gott. Und der Aspekt von dem kämpferischen Gott, der hat mir noch ein bisschen gefehlt. Und das hat sich dann geändert, das Empfinden, und ich entdeckte, dass in der Bibel Gott ja sehr oft als einer dargestellt wird, der kämpft. Es gibt ganz viele Geschichten, wo Gott am Kämpfen ist. Und darum habe ich heute, weil ich mit Braveheart eingestiegen bin, weil ich das Gefühl habe, heute ist so ein Thema, das ein epischer Titel braucht, habe ich eben dieser Predigt den Titel gegeben, Kampf der Götter. Wir haben letzte Woche ja Predigtreihen angefangen mit dem Thema Überrascht von Gott. Und die wird uns beschäftigen jetzt in dieser Passionsfastenzeit bis und mit Ostern. Und wir stellen uns so ein bisschen die Frage, wie ist eigentlich Gott? Oder wie ist der Charakter von Gott? Und wir gehen von einer Stelle aus, wo Gott sich selber vorstellt. Die Stelle, die wir schon gehört haben vom Reto, 2. Mose 34, ich lese nochmal den ersten Vers, dort heisst es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Letzte Woche, vielleicht erinnert euch noch, haben wir uns mit dem ersten Namen beschäftigt, Yahweh. Und haben uns darüber Gedanken gemacht, dass Namen wichtig sind und dass es bedeutend ist, wenn Gott uns seinen Namen offenbart. Und heute beschäftigen wir uns nochmal mit Yahweh. Weil Gott sagt es zweimal, Yahweh, Yahweh. Und man hat sich darüber, oder Theologen sind sich nicht ganz einig, warum dass Gott da zweimal den Namen sagt. Aber eine gute Auslegung habe ich gefunden, könnte Folgendes bedeuten, nämlich, dass Gott da so eine Betonung setzen will. Wir bei uns in unserer schriftlichen Kultur, wenn wir etwas betonen in einem Text, oder wir es entweder unterstreichen oder kursiv schreiben oder Fettbuchstaben oder Grossbuchstaben, damit es raussticht. Damals, das war vor allem eine orale Tradition, also man hat vor allem geredet, man hat vor allem gehört. Und wenn man dort etwas betonen wollte, hat man es müssen wiederholen. Wenn man etwas betonen wollte, hat man es müssen wiederholen. Wenn man etwas wollte, ihr habt den Punkt, he? Und darum sagt da Jahwe, sagt da Gott, Jahwe, Jahwe, Gott. Er will da den Punkt betonen. Das ist sein Name. Und er will dem Volk und dem Mose sagen, beschäftigt euch vertieft mit dem Namen. Das ist wichtig. Darum, Jahwe, Jahwe, Gott. Und die Frage ist ja immer noch ein bisschen, warum ist Gott der Name so wichtig? Und vielleicht die überraschende Antwort von heute Morgen ist, es gibt auch noch andere Götter mit anderen Namen. Und die sind tatsächlich real und Gott steht in einem Kampf gegen diese anderen Götter. Und Gott stellt sich dem Kampf. Das Erste, was ich darüber reden möchte, Gott stellt sich dem Kampf, weil Jahwe ist ein kämpferischer Gott. Was heisst das jetzt? Man könnte so ein bisschen sagen, die rote Linie durch die Bibel durch, könnte man so zusammenfassen, es gibt den Schöpfergott, den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles gemacht hat, was man sieht auf dieser Welt. Und es ist niemand ihm gleich in dieser Welt. Aber es gibt so, ich sage dem mal, möchte gern Götter. Unsichtbare Wesen in der unsichtbaren Welt, die eine gewisse Macht haben und die wollen einsetzen. Und das sieht man ganz schön an dieser Geschichte, wo mir uns vielleicht bekannt ist, mit dem, wo es um die 10 Plagen geht in Ägypten. Dieser Geschichte werden wir heute ein bisschen nachgehen im ersten Teil. Wir haben das letzte Mal gehört, vielleicht erinnert euch daran, dass der Jahwe Gott, dass Jahwe, der Ich Bin Gott, zu Mose kommt und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Gang auf Ägypten und führe mein Volk aus der Sklaverei, gang zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen, let my people go. Und der Mose macht sich auf den Weg und wie zu erwarten war, der Pharao hat jetzt nicht gerade Bock, so seine ganzen Arbeiter gehen zu lassen, sonst würde er seine ganzen Städte nicht fertig bauen können. Er wehrt sich dagegen. Und dann kommt etwas, wo man eben als Showdown vom Pharao gegen Jahwe kann verstehen. Oder noch besser, als Kampf der Götter. Nämlich die Götter von Ägypten gegen Jahwe, Gott. Und es heisst, vor der letzten Plage heisst oder sagt Gott, auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Herr ist immer Jahwe, also ich, Jahwe. Ein Kampf der Götter. Aber eins nach dem anderen. Vielleicht haben wir die Geschichte nicht mehr ganz gerade so präsent, kein Problem. Ich erzähle sie euch kurz. Der Mose und der Aaron gehen zum Pharao das erste Mal und sagen dem, lass mein Volk ziehen. Und um das ein bisschen untermalen, um dem ein bisschen Nachdruck zu verleihen, hat der Aaron seinen Stock dabei und rührt den vor dem Pharao auf den Boden. Und was wird daraus? Eine Schlange. Ziemlich beängstigend. Aber was noch ein bisschen beängstigender ist, ist der nächste Vers, der heisst, daraufhin ließ der Pharao seine weisen Männer und Zauberer rufen. Sie vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe. Jeder von ihnen warf seinen Stab auf den Boden und sie verwandelten sich in Schlangen. Und dann kommt aber ein herrliches Detail. Und ich glaube, im Schreiber, oder vielleicht ist es der Mose selber gewesen, aber der den Bericht geschrieben hat, dem kommt jetzt der wichtige Teil von dem Vers. Er sagt nämlich, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Das heisst wirklich, das heisst wörtlich, das mit dem Stab, das heisst nicht einmal die Schlange. Aber es ist schon, die eine Schlange hat alle anderen Schlangen verschlungen. Also, die Zauberer von Ägypten haben tatsächlich eine gewisse Macht gehabt. Die stehen im Bund mit diesen dunklen Mächten, mit diesen Göttern von Ägypten und sie konnten das Gleiche vollbringen wie der Aaron. Aber der Schreiber will klar machen, stärker ist immer noch Jahwe, weil diese Schlange hat alle anderen Schlangen verschlungen. Vielleicht müssen wir uns das auch gar nicht genau vorstellen, das war vielleicht eine grusige Geschichte. Egal. Die Geschichte geht weiter. Der Mose geht wieder zum Pharao und sagt, das Wasser vom Nil soll in Blut verwandelt werden. Und tatsächlich, er streckt seinen Stab über den Nil, es wird Blut. Aber auch gruselig ist, die Zauberer können das Gleiche machen. Sie strecken ihre was auch immer über das Wasser aus und es wird Blut. Dann die nächste Plage, Frösche. Der Mose lässt Frösche über das Volk, über das Land kommen oder Jahwe. Und Zauberer machen das Gleiche. Dann kommt die nächste Plage, da mit den Mücken. Und das ist interessant, das funktioniert nicht mehr bei den Zauberern. Also offensichtlich bei den Mücken, dort hat man Schwierigkeiten, so als möchte gern Gott. Da hat Jahwe im Griff. Das ist der Einzige, der so viele Stechmücken über das ganze Land hineinbringen kann. Und dann spitzt sich das zu. Jetzt müssen wir wissen, der ägyptische Sonnengott, der hat Amun-Ra geheissen. Amun-Ra, da weiss man heutzutage kaum mehr, der ist nicht mehr wirklich bekannt. Und das war gleichzeitig der höchste der ägyptischen Götter. Die haben eben ganze Reihen gehabt und der höchste war der Amun-Ra, der Sonnengott. Und dann, als zweitletzte Plage, lesen wir, da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand zum Himmel aus, dann wird eine Finsternis über Ägypten kommen, so dicht, dass man sie greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und drei Tage lang lag eine tiefe Finsternis über dem ganzen Land. Jahwe Gott knipst schlichtweg einem Amun-Ra die Sonne aus. Und die Aussage von hier ist sehr deutlich. Nämlich der Gott, der Jahwe Gott, Jahwe Elohim, ist stärker als alle anderen Götter. Er ist stärker als der höchste von allen ägyptischen Göttern, nämlich der Sonnengott. Und am Schluss von diesen 10 Plagen kämpft Jahwe auch noch gegen den Pharao selber. Dort, wo er die Ältesten, die Erstgeborenen, wo er einen Todesengel schickt über das ganze Land und die Erstgeborenen vom Volk umgebracht werden, ist es eigentlich ein Kampf gegen den Pharao, der sich selber auch als Gott bezeichnet hat. Und dort ist nachher der Punkt, wo das Volk gehen darf. Wo das Volk freigelassen wird, weil der Kampf der Götter entschieden ist. Jahwe Gott ist der Stärker, ist der stärkste Gott. Er hat den Kampf auf sich genommen. Und der Kampf, das hat sich dann umgesprochen. Es heisst, kurze Zeit später ist der Schwiegervater von Mose zu Mose gekommen. Das war kein Israelit, das war von einem anderen Volk, von Midian. Und es heisst dort, der sagt, der nicht Israelit sagt, ich weiß jetzt, dass der Herr größer ist als alle Götter. Er hat es bewiesen, als die Ägypter sie überheblich behandelten. Nochmal zur Erinnerung, immer wenn sie aus einer deutschen Bibel heisst, Herr oder Herr in Grossbuchstaben, ist das eigentlich der Name von Gott, der Jahwe heisst. Also da sagt der Nicht-Israelit, sagt, ich weiss jetzt, dass Jahwe, dass dein Gott, der stärkste Gott ist, weil er all die Götter von Ägypten überwunden hat. Vielleicht denkst du oder denken wir heutzutage, ja gut, das ist jetzt einfach ein bisschen eine primitive Sicht von selber Zeit. Damals hat man das Gefühl gehabt, hinter allem und jedem steckt irgendeine Macht. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir die sind, die heutzutage einfach alles viel besser wissen, als es die Leute früher gewusst haben. Wir haben manchmal das Gefühl, mit unserer materialistischen Weltsicht, wo wir das Gefühl haben, es gibt so Sachen wie Götter und Macht eigentlich nicht mehr wirklich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht so eine überhebliche Sicht haben und das Gefühl haben, die damals haben einfach keine Ahnung gehabt. Weil die Tatsache ist, dass es auch heute Sachen gibt in dieser Welt, wo wir nicht wirklich können aus einer materialistischen Weltsicht erklären. Dass Sachen passieren, wo wir spüren, da hat es irgendwelche Mächte dahinter. Und interessant ist, dass die die Bibel geschrieben haben, die Schreiber der Bibel, die haben über die Götter nie einfach gesagt, ja, das sind so Fake-Götter, das sind so nicht existierende Götter, das ist alles nur eine Einbildung und so. Sondern die haben gewusst, dass das unsichtbare Mächte sind, die eine beschränkte Macht haben, eine zerstörerische Macht haben. Und die Geschichte von dem Kampf der Götter, der geht dann eigentlich so weiter im Alten Testament. Und man sieht beim Volk Israel dann immer, sie hinken immer ein bisschen hin und her. Es ist nicht so, dass sie den Yahweh Gott, ihren Gott, ganz würden verlassen. Aber sie haben meistens das Gefühl, sie könnten noch den einen oder anderen Gott dazu nehmen, der ihnen auch noch helfen würde. Ganz eindrückliches Beispiel ist der König Salomo, der berühmte König auf dem Höhepunkt von der Macht von Israel, hat alles gehabt, was er wollte, sagenhaft reich, sagenhaft weise. Und dann lesen wir Folgendes. Salomo betete Astarte, die Göttin der Sidonier, an und Milkom, den abscheulichen Gott der Ammoniter. Er ließ für Chemosh, den scheußlichen Gott Moabs, auf dem Berg östlich von Jerusalem ein Altar errichten und einen weiteren für Moloch, den abscheulichen Gott der Ammoniter. Und da werden jetzt wieder Götter beim Namen genannt. Astarte, Milkom, Moloch, wie auch immer. Und wieder im ganzen Kontext heisst es nirgends, dass das einfach inexistente Götter waren, dass das alles nur erfunden ist, dass das alles nur Einbildung ist, sondern dass da wirkliche Mächte im Spiel waren. Und vielleicht passt das nicht so in unser Weltbild rein, wo wir alles schön erklärt und begründet haben. Aber was die Geschichten uns zeigen, ist, dass es in dieser unsichtbaren Welt Mächte gibt, die im Kampf stehen gegen Gott. Und dass es auf dieser Welt einen Kampf gibt in der unsichtbaren Welt. Und dass Gott sich dem Kampf gestellt hat und immer wieder stellt. Dass das zerstörerische Mächte sind, die direkt im Kampf stehen gegen den Schöpfergott, gegen Yahweh selber. Und jetzt machen wir wieder einen Sprung weit führen zu Jesus in der Bibel. Das werden wir jetzt immer wieder machen in dieser Predigtreihe. Weil mir ist es damals so gegangen, dass ich dachte, ja, so die epischen Geschichten von Kampf und Krieg auch und wie Gott so auftritt auch als ein kämpferischer Gott, die gibt es vor allem im Alten Testament. Und dann im Neuen Testament ist es vielleicht nicht mehr gleich. Aber ich habe letzte Woche betont, dass Jesus der gleiche Gott ist, wie der Yahweh-Gott, der sich am Sinai, seinem Volk, gezeigt hat. Es ist der gleiche Gott, der jetzt in Fleisch und Blut auf die Welt kommt und uns zeigt, wie der Charakter von Gott ist. Er offenbart uns den Namen von Gott. Und wenn Gott im Alten Testament ein kämpferischer Gott war, der sich eingelassen hat auf die Kämpfe und bestanden hat in diesen Kämpfen, dann wird das auch der gleiche Gott sein im Neuen Testament, der kämpft. Und darum, und tatsächlich, der Johannes schreibt so zusammenfassend über Jesus Folgendes. Gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Also eine sehr kämpferische Aussage. Oder der Petrus, einer der ersten Jünger, einer von denen, der von Anfang an mit Jesus unterwegs war, fasst das Leben von Jesus in zwei Sätzen so zusammen. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Und der Markus in seinem Evangelium formuliert es so: So zog er, also Jesus, durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Interessantes Detail an dieser Stelle. Im ganzen Alten Testament findet man nichts solches wie eine Dämonenaustreibung. Das ist im Alten Testament nie ein Thema. Und dann bei Jesus wird das regelmäßig zum Thema. Und wer die Evangelien schon durchgelesen hat, merkt, das kommt immer und immer wieder vor. Das ist etwas von dem, was mich immer ein bisschen unruhig macht. Weil ich denke, wenn das Jesus so oft gemacht hat, was bedeutet das für uns? Was ist da los? Ich würde es mal so sagen, Jesus, die Verkörperung von Jahwe, geht rigoros und kämpferisch gegen die bösen Mächte in dieser Welt, gegen die Möchtegern-Götter in dieser Welt vor. Mit dem, dass er in die Welt hineinkommt, stellt er sich rigoros der Macht vom Bösen entgegen und kämpft gegen die. Und der Kampf, den spürt man, der spitzt sich dann zu, bis er eigentlich seinen Höhepunkt findet am Kreuz. Und für einen Moment, wo ja Jesus stirbt am Kreuz, sieht es so aus, wie wenn einmal wieder mal, wie so oft, das Böse siegt. Wieder einmal der Tod das letzte Wort hat. Und versteht ihr, wir leben in einer Welt, wo mir das uns immer wieder gesagt wird. Wo wir das immer wieder hören in den Nachrichten. Dass das Böse das letzte Wort hat, dass der Tod das letzte Wort hat. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, scheint es, wie wenn einfach die Welt ihren Lauf nimmt. Und wieder einmal das Böse das letzte Wort hat. Aber es scheint nur so. Jesus steht auf von den Toten, kommt zurück ins Leben. Die Macht vom Tod wird gebrochen in dem Moment. Der Teufelskreis vom Bösen, der Teufelskreis vom Tod wird durchbrochen. Das letzte Wort hat nicht mehr das Böse, das letzte Wort hat nicht mehr den Tod, sondern das letzte Wort hat das Leben, das letzte Wort hat Liebe. Das ist der Sieg von Jesus am Kreuz. Und der Paulus beschreibt das sehr eindrücklich in einem Vers so. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, eben die Möchtegern-Götter und Dämonen und unsichtbare Mächte dieser Welt, hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich möchte hier schnell etwas einschieben. Für uns, wo wir so aus einer evangelikalen Tradition rauskommen, Freikirchen oder evangelikale Tradition, ist das, was man gesagt hat, ist das Entscheidende, was am Kreuz passiert, ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und das betont man und wiederholt man sehr oft und wird sehr oft gesagt. Und ich will das nicht kleinreden, das ist extrem wichtig. Jesus ist tatsächlich für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Aber das ist das, was ich mal sagen würde, ist so der therapeutisch-seelsorgerliche Aspekt von dem, was Gott für uns da hat. Für mich persönlich. Aber 1500 Jahre lang ist im Christentum die grosse Erzählung, das, was man gesagt hat, ist die grosse Bedeutung vom Kreuz, ist, dass Jesus den Sieg über alle bösen Mächte dieser Welt errungen hat. Man hat dem gesagt, Christus Victor, also der Sieger, Jesus Christus, der Sieger. Das hat man gesagt, ist die entscheidende Bedeutung vom Kreuz. Und 1500 Jahre lang ist das die entscheidende Geschichte gewesen. Und damit der Sünde ist gerade so wichtig. Aber mir persönlich hat es etwas geändert in meinem Leben. Es hat etwas geändert in meinem Glauben, wo ich verstanden habe, dass Jesus nicht nur, dass es nicht nur einfach um mich persönlich geht. Das ist mega wichtig und das betonen wir auch. Aber es hat etwas geändert, wo ich begriffen habe, dass Jesus auch der Sieger ist in dieser Welt. Dass Jesus der Sieger ist über alle bösen Mächte in dieser Welt. Und dass wenn wir manchmal verzweifeln in Anbetracht von all dem, was in dieser Welt passiert, dass wir nicht dürfen vergessen, dass Jesus die böse Macht am Kreuz besiegt hat, ein für alle Mal. Und es hat etwas geändert in meinem Glauben, wo ich gemerkt habe, dass Gott ein kämpferischer Gott ist, der die böse Macht überwunden hat. Und er hat gezeigt, wem wirklich die Macht gehört im Himmel und auf der Erde. Aber, das ist auch ganz wichtig, der Sieg von Jesus am Kreuz war nicht ein Sieg von der Brutalität und von der Gewalt. Das ist das, was wir meistens unter Sieg verstehen. Es war ein Sieg von der aufopferungsvollen Liebe. Ein Sieg vom Dienen. Ein Sieg vom Hingeben vom Leben. Wo alle Mächte in dieser Welt gemerkt haben, dass das stärker ist als Brutalität und Gewalt. Ja, aber was bedeutet das jetzt für uns? Für dich und mich? Morgen wieder, wenn wir ins Büro gehen. Viele Menschen, und ich höre das auch immer wieder, haben das auch schon zu mir gesagt, dass sie gesagt haben, sie können nicht an Gott glauben. In Anbetracht von dem, dass es in dieser Welt so viel Böses gibt. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Dass Leute zu dir sagen, weißt du, ich kann nicht an Gott glauben, wenn es so viel Brutales und Schlimmes gibt in dieser Welt. Wo ist denn der Gott? Und vielleicht fragen wir uns das im Moment manchmal auch. Warum lässt Gott so Sachen zu? Warum muss das jetzt sein mit dem Krieg in der Ukraine? Warum kann da Gott, wieso macht da Gott nicht irgendwie mehr? Das ist echt eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Und die Frage, warum lässt Gott Leiden zu, ist übrigens eine Frage, die in der Bibel gar nicht so Thema ist. Kommt gar nicht so vor. Vielleicht beim Hiob. Aber die Frage, warum lässt Gott Leiden zu, ist in der Bibel gar nicht so eine Frage, weil die Schreiber in der Bibel einfach davon ausgegangen sind, dass Leiden und das Böse Teil ist von dieser Welt. Und zwar, weil es in dieser Welt nicht nur den Willen von Gott gibt, den guten Willen von Gott, sondern es gibt den Willen von all uns Menschen. Und wir wissen alle, der ist nicht immer gut. Und es gibt eben auch den Willen von unsichtbaren Mächten. Die Willen, Willen, gibt es das in der Mehrzahl? Egal. Die Willen, ich habe jetzt etwas erfunden, die gibt es immer noch. Und noch immer ist ein Kampf in dieser Welt. Der John Mark Comer hat es mal so gesagt. Gott ist unglaublich gut. Das ist ein wichtiges Statement. Aber die Welt ist ein beängstigend freier, gefährlicher und gleichzeitig schöner Ort. Also in dieser Welt, sie ist einerseits wunderschön und Gott ist da und er ist unglaublich gut, aber es gibt eben auch all die freien Willen. All die Mächte, all die Menschen, die einen freien Willen haben und sich auch dazu entscheiden können, das Böse zu tun und das Böse weiter zu drängen und zu fördern. Und so gibt es eben das Böse immer noch. Und so gibt es den Kampf immer noch. Und was jetzt erstaunlich ist, Jahwe Gott hat sich entschieden, seine Macht, den Willen von anderen zu überwältigen, nicht einzusetzen. Schau, es gibt andere Theorien, warum es das Böse gibt in dieser Welt. Und ich weiss, man kann auch sagen, ja, Gott lässt das irgendwie alles zu. Ich habe einfach dort das Problem, wo ich das Gefühl habe, dass Gott der ist, der das Böse tut. Weil da glaube ich nicht. Aber was ich glaube, ist, habe ich in diesem Satz zusammengefasst. Dass Jahwe sich entscheidet, seine Macht, er hätte die Macht, den Willen von anderen zu überwältigen. Aber er entscheidet sich, das nicht durchzusetzen. Und zwar, weil er uns Menschen und weil er den freien Willen so hoch achtet. Und weil es ihm um die Liebe geht. Und jetzt ist aber wichtig, man könnte sagen, das Böse ist wie ein Nebenprodukt vom freien Willen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott machtlos ist. Gott kann nicht einfach nichts machen. Gott ist in dieser Welt dran, das Böse zurückzudrücken oder sich zu wehren gegen das Böse. Gott ist am Kämpfen in dieser Welt. Aber er tut es eben in der Form vom Kreuz. Mit aufopfernder Liebe, mit Hingabe. Und er tut es nicht mit Brutalität und mit Gewalt. Und darum sind auch wir aufgefordert, wenn es um die Frage geht, wie begegnen wir dem Bösen in dieser Welt? Sind wir aufgefordert, Böses nicht mit Bösen zu bekämpfen. Sondern das Böse in dieser Welt lässt sich nur bekämpfen mit aufopfernder Liebe, mit Gebet, mit Hingabe. Und dann vielleicht noch ein Wort zu der unsichtbaren Macht in unserer Zeit. Ich habe schon gesagt, wir tun manchmal so, wie wenn es unsichtbare Macht nicht gibt oder nicht mehr gibt oder die nicht so ein Thema sind. Aber heute heissen die Götter einfach anders. Sie heissen nicht mehr Milcom und sie heissen nicht mehr Moloch. sind einfach andere Namen. Die klassischen, Geld, Sex, Macht, gutes Aussehen, Erfolg, Karriere, Einfluss, was auch immer. Und schau, das kann mir niemand sagen, dass hinter dieser Milliarden-Pornobranche, hinter einem unsäglichen Frauenhandel, dass da nicht ganz böse und dunkle Macht stecken. Das kann mir niemand sagen. Es kann mir auch niemand sagen, dass hinter diesen Millionen von Sklaven, die es in dieser Welt gibt, damit wir hier im Westen ein bisschen schöne, günstige Kleider anlegen können, dass da nicht irgendwo dunkle Mächte dahinter stecken. Und schaut, wir leben in einer Welt, wo viele Menschen ganz vieles opfern für moderne Götter. Wir geben ganz viel hin. Wir geben Zeit hin, wir geben Ressourcen hin, wir geben Beziehungen hin, wenn es um die Götter geht. Und darum ist eine der wichtigsten Fragen, auch heutzutage, auch in unserer Zeit, wer beten wir an? Welche Götter beten wir an? Wem opfern wir in unserem Leben? Mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unserem Leben. Und ich glaube, es ist gut, wenn auch wir, auch Christen, sich immer wieder prüfen und überlegen, bete ich vielleicht, sondern möchte gern Gott an? Habe ich noch so andere Götter in meinem Leben? Oder ist es wirklich der Jahwe Gott, der Schöpfer Gott, wo ich mein Leben ihm hingebe? Ich will zum Schluss kommen und einfach sagen, in meinem Leben hat das ganz viel verändert, als ich Gott so als kämpferischen Gott entdeckt habe in der Bibel. Es mag uns vielleicht überraschen, dass Gott kämpfen muss. Aber für mich hat es nochmal ganz eine andere, eine überraschende Facette von Gott gezeigt, weil ich gemerkt habe, wenn Gott kämpft, dann bedeutet das, er ist involviert. Er ist da. Er ist in dieser Welt am Werk. Er ist nicht einfach ein Gott, der weit weg ist und ab und zu mit den Fingern schnippst und dann passiert etwas oder es passiert vielleicht auch nichts, sondern Gott ist involviert in deinem und meinem Leben. Und er kämpft. Er kämpft für die Welt und er kämpft auch für dich und für mich. Und wenn du aktuell in deinem Leben an einem Kampf dran bist, vielleicht kämpfst du für deine Ehe. Vielleicht ist deine Ehe nicht so, wie du dir es vorgestellt hast, aber du hast gesagt, du stehst zu deinem Ehepartner und es ist ein Kampf und es kostet dich viel. Dann möchte ich dir das zusprechen, dass Gott mit dir kämpft. Dass Jesus mit dir kämpft. Er ist nicht weit weg, sondern er ist der kämpferische Gott, der an deiner Seite steht. Vielleicht kämpfst du für deine Kinder, weil das gerade herausfordernd ist auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht kämpfst du für deine Arbeitsstelle, vielleicht kämpfst du für dein Geschäft, weil das vielleicht am Untergehen ist oder was auch immer. Vielleicht kämpfst du für ganz unterschiedliche Sachen in deinem Leben. Und der Gott, der gegen die Götter in Ägypten gekämpft hat, und der Gott, der Dämonen austrieben hat in Jesus, und der Gott, der in Jesus am Kreuz den ein und für alle Mal den Sieg über alle bösen Mächte geholt hat, der steht an deiner Seite und der kämpft mit dir und der kämpft für dich. Und das kann und soll uns Zuversicht geben. Das soll uns Zuversicht geben, dass wir dranbleiben, dass wir die Kämpfe nicht aufgeben, dass wir uns nicht draus ziehen, dass wir nicht passiv werden, sondern dass wir mit Gott die Kämpfe durchstehen. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Kampf in dieser Welt nicht aus dem Weg gehst. Und dass du, Jahwe, dass du Vater im Himmel, dass du nicht ein Gott bist, der weit weg ist, der unbeteiligt ist, sondern du kämpfst mit uns. Und Heilige Geist, ich werde dich jetzt gerade bitten für all die, die wissen, von was ich rede, wenn es um die Kämpfe geht in unserem Leben. Wenn es um Sachen geht in unserem Leben, die wir uns nicht so vorgestellt haben, die wir nicht so wollen, wo wir wollen, dass sie anders sind. Und die uns herausfordern, vielleicht Tag für Tag. Möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du als der starke Gott in unser Leben hineinkommst. Als der sagt, ich kämpfe an deiner Seite, ich bin mit dir. Weil ich ein kämpferischer Gott bin. Und weil ich die Macht überwunden habe, gibt es Hoffnung, gibt es Zuversicht. Es gibt auch Zuversicht in diesen Zeiten, wo wir drin leben. Wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, es wird alles immer dunkler und schwieriger und gefährlicher. Du bist der Sieger. Und an dem wollen wir festhalten. Nicht in einer überheblichen Art, sondern in der Art, dass wir sagen, danke, dass du mit uns kämpfst, dass du für uns kämpfst. Amen.